indem ich mir überhaupt erst einmal klar mache, dass Ehrlichkeit, Authentizität ohne Taktgefühl Murks ist, dass aber auch Taktgefühl ohne Ehrlichkeit Murks ist und dass beides zusammenkommen muss. Deine Kommunikation ist gut, wenn sie stimmig ist, und stimmig ist sie, wenn du sowohl in Übereinstimmung mit dir selber bist, dass die Art, wie du dich gibst und wie du sprichst, mit dem Menschen übereinstimmt, der dahinter ist. Das ist das eine. Aber zweitens, dass deine Kommunikation zu dem passt, was die Situation dir abverlangt und was sie erfordert. Nicht alles, was authentisch in mir ist, passt auch in diese Situation. Jede positive menschliche Qualität nur dann sich konstruktiv auswirkt im Leben, wenn diese Qualität gepaart ist mit einer Schwestertugend der gegensätzlichen Art. Andernfalls ist sie in Gefahr, auf die schiefe Bahn zu geraten. Unterscheide zwischen Verstehen, Verständnis haben und Einverstanden sein. Und wenn du die auseinanderhältst und wenn du sie im Gespräch sozusagen klar machst, dann hast du eine enorme Chance, auch mit schwierigen Mitmenschen ein Stück weiterzukommen. Sich doch gelohnt, sie vom Bahnhof abzuholen.
Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Wenn es um Kommunikation oder Rhetorik geht, kommt man um einen Namen nicht herum: Schulz von Thun. Seine Kommunikationsmodelle und Konzepte werden weltweit in Schulen, Universitäten und in Coaching-Ausbildungen seit über 50 Jahren gelehrt. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, ihn persönlich in Hamburg zu treffen, bei ihm zu Hause. Denn von ihm wollte ich wissen, wie wir besser kommunizieren können, woran oft Gespräche scheitern und was wir konkret tun können, um besser miteinander zu sprechen. Denn wie wir kommunizieren, prägt unsere Beziehungen. Und die wiederum bestimmen, wie wir leben und wie es uns geht. Natürlich haben wir auch über den Berufskontext gesprochen, welche Kompetenzen in Zukunft wirklich zählen werden und über seine Gedanken zur künstlichen Intelligenz. Schulz von Thun hat mich als Mensch sehr, sehr beeindruckt. Nicht nur aufgrund seiner klugen Impulse, sondern auch wegen seines Humors, seiner Herzlichkeit und vor allem seiner Klarheit. Aber überzeug dich am besten selbst. Hier kommt Professor Dr. Friedemann Schulz von Thun.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Herr Schulz von Thun, endlich sehe ich Sie persönlich. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind sogar in Ihren vier Wänden hier.
Hallo Herr Höhn. Herzlich willkommen in Hamburg-Poppenbüttel. Wir konnten uns nicht im Institut treffen. Da ist heute Lärmbelästigung. Deswegen hier.
Und es ist wunderschön hier.
Also, die Sonne scheint.
Sie fühlen sich auch wohl hier, oder?
Absolut.
Ja. Letztes Jahr haben Sie Ihren 80. Geburtstag gefeiert.
Ja, woher wissen Sie?
Wir recherchieren. Mhm. Wie aktiv sind Sie noch so im Rahmen der Kommunikationspsychologie? Wie können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen?
Ja, ich freue mich, dass ich in unserem Institut noch einer von vier Geschäftsführern bin. Und bei Seminaren und so weiter komme ich dann gerne am letzten Tag meistens nochmal, und die Leute freuen sich häufig, wenn ich komme. Und zwei Seminare im Jahr mache ich auch noch selber, solange das noch gut geht, ja.
Und sagen dann die Teilnehmer, Sie haben es mal selbst gesagt, deswegen darf ich es aufgreifen, humorvoll, der lebt ja noch.
Kommt ja, das oft als Feedback? Das höre ich ja oft. Was, der lebt noch? Das höre ich ja oft, weil die Leute, die man in den Schulbüchern gelesen hat, Schiller, Goethe und so weiter, die sind alle schon immer tot. Aber Schulz von Thun lebt noch, ja.
Und was macht das dann mit Ihnen, wenn Sie sowas hören? Ehrt Sie das, dass Sie halt schon so lange eben bekannt
sind?
Ja,
das macht mich schmunzeln natürlich. Mhm. Ja.
Ja. Mhm. Ja, schön. Seit 2009 sind Sie jetzt offiziell pensioniert.
Richtig.
Und ich habe mir die Frage gestellt, wie sind Sie mit der freien Zeit umgegangen? Haben Sie eine neue Leidenschaft entwickelt? Ich sehe hier so ein Klavier zum Beispiel hier im Wohnzimmer stehen.
Ja, ein bisschen Klavier spielen und eigene Kompositionen probieren. Das ist schon ein Hobby, was ein bisschen gewachsen ist seit der Zeit. Aber ansonsten war ja nach meiner Pensionierung das Interesse an den Inhalten noch da. Und dann musste ich ein Privatinstitut gründen. Gründen, weil das an der Uni nicht mehr weiter verfolgt worden war. Und insofern hielt sich die Freizeit dann auch in Grenzen.
Und was hat Ihre Frau darauf gesagt, als Sie gesagt haben, ich höre nicht auf, sondern jetzt geht's nochmal richtig rund?
Ja, die hat dann aus der Not eine Tugend gemacht und ist dann aus ihrer Erziehungsberatungsstelle auch mit unter unser Dach gekommen.
Ach, sie ist und, auch im Institut quasi dann?
Ja, noch. Ist sie auch gewesen.
Ah, spannend, die ganze Familie. Apropos Familie, ich habe mich gefragt, wie war das für Sie? Sie haben zwei Kinder. Wie war es für Sie, als Ihre Kinder nach Hause gekommen sind und gesagt haben, Papa, wir haben heute dein Modell besprochen? Wie war das Gefühl?
Ja, das war bei beiden der Fall. Und ich sollte dann natürlich kommen und da Unterricht halten über das Quadrat.
Ach, Sie sollten sogar in die Schule kommen.
Von der Lehrerin war das natürlich hochgewünscht in beiden Fällen. Und als unsere Tochter, ich glaube, so 8 Jahre alt war und das bei meinem Sohn anstand, als der war schon in der Oberstufe, da hat sie gesagt, wir müssen einen Sarg kaufen. Na nun, Maxi, wieso das denn? Ja, Felix wird sterben vor Peinlichkeit, wenn du da zu seiner Klasse kommst und da Unterricht zählst, ja. Aber ein paar Jahre später war sie selber dran.
Aber wie war das für Sie dann, das Gefühl?
Ja, schön. Ihren,
ja, schön, oder? Ja, und die schön. Kinder haben es ja auch überlebt, so schlimm war es nicht.
Genau, die waren dann auch sogar einverstanden. Ich musste nur hochheilig schwören, dass ich sie nicht nach vorne bitte, um ein Rollenspiel mit mir zu machen oder so etwas.
Schön, aber apropos Kinder, wie können wir uns das vorstellen als Externe, wenn so ein Kommunikationsexperte und Psychologe in der Familie ist? Mhm. Geht da alles glatt, was die Kommunikation angeht? Oder können Sie uns jetzt auch ein bisschen besänftigen und selbst bei Ihnen in der Familie geht auch mal was schief in der Kommunikation?
Nein, Herr Hündern, das ist alles ideal. Das ist alles ideal. Wertschätzend, empathisch, verständnisvoll.
Zuhören,
ausdiskutieren und so weiter. Bis vielleicht auf die paar Momente, wo einem die Nerven durchgehen und man einen Wutanfall kriegt. Aber das sind natürlich Ausnahmen.
Aber dann holen Sie Ihr Quadrat raus und Ihr Modell und erklären der Tochter, wir sind gerade anscheinend auf verschiedenen Ebenen unterwegs.
Nein, im menschlichen Kontakt vergesse ich das Quadrat. Das ist etwas für die Reflexion und um sich vor- oder nachzubereiten. Aber im direkten Kontakt soll man nicht so viel an die Modelle denken.
Das stimmt. Da kommen wir, glaube ich, gleich drauf, was so lebendige Kommunikation ja auch ausmacht. Herr Schulz von Thun, wir wollen ja heute über gelingende Kommunikation sprechen. Und wir beschäftigen uns ja auch jahrelang schon mit dem Thema Gesundheit, Lebenszufriedenheit. Ja. Was macht ein zufriedenes Leben aus? Sie haben ja auch noch ein Buch dazu geschrieben. Was würden Sie sagen, welchen Stellenwert nimmt Kommunikation für Sie ein, um eben eine hohe Lebensqualität zu haben, um Zufriedenheit zu haben? Welchen Stellenwert nimmt da für Sie Kommunikation ein?
Naja, Herr Höhn, Sie ahnen die Antwort. Mit gelingender Verständigung und dass wir miteinander klarkommen, damit steht und fällt unser Leben, nicht? Mit gelingenden Beziehungen. Und für mich war das also ein Segen, dass ich da nachholen konnte. Ich war selber ein Spätentwickler auf der Beziehungsebene. Auf der Sachebene konnte ich als Abiturient ganz eloquent reden. Aber auf der Beziehungsebene, wie ist mir ums Herz? Und wie fühle ich zu dir? Und was finde ich an dir gut und störend und so weiter? Darüber, da hatte ich keine Sprache, ja nicht einmal ein Gefühl. Wenn ich gefragt wurde, ja, und wie geht's dir? Ja, wie soll's mir gehen? Normal. Geht auch niemandem was an. So ungefähr, ne? Also ich brauchte das dringend für meine Menschwerdung und für meine Kontakt- und Beziehungsfähigkeit.
Und Sie haben dann auch den Unterschied gemerkt, wo Sie es dann ein bisschen mehr erlernt haben, dass dadurch ein bisschen mehr Lebensqualität und Freude in Ihr Leben gekommen ist.
Ja, dann kamen dann auch Frauen in mein Leben und dann habe ich mich getraut, Beziehungen auszuprobieren. Bis ich 25 war, hatte ich nur Schach gespielt. Mhm. Da gab es nur Männer und in den Turniersälen wurde geraucht und man saß da stundenlang. Ich war ein sehr guter Turnierspieler und das war mein Leben. Also ich musste wirklich für das Zwischenmenschliche mich noch aufschließen. Da hatte ich einen gewissen Nachholbedarf. Hab dann gemerkt, das geht manchen anderen auch so. Insofern war das dann interessant, was ich ausgebrütet habe, auch für andere.
Also war das ja Ihre Arbeit für sich selbst, aber dann ja auch jetzt glücklicherweise für andere Menschen. Und Sie sind, ich habe es im Intro gesagt, seit über 50 Jahren ja schon in diesem Gebiet aktiv. Und damals war vielleicht die Kommunikation anders zu heute. Sehen Sie eine Entwicklung, wenn Sie so ein bisschen zurückblicken, hat sich die Kommunikation für Sie in den Jahren, in den Jahrzehnten bis heute verändert? Oder würden Sie sagen, die ist fast identisch geblieben?
Als wir angefangen haben mit solchen Kommunikationstrainings, in Anführungszeichen, das Wort passt nur so halb, das war Anfang der 70er Jahre, also nicht lange nach 1968. Und da war das Autoritäre in Verruf geraten. Sowohl in der Schule, die autoritären Lehrerinnen und Lehrer, als auch die Führungskräfte, die oft noch hierarchisch geprägt waren. Und dann kam Willy Brandt und hat gesagt, wir müssen mehr Demokratie wagen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber nicht nur in Bonn, in den Institutionen, sondern auch im täglichen Miteinander, im Klassenzimmer, in der Kinderstube, im Verhältnis von Mann und Frau. Also das Lernziel Partnerschaftlichkeit, heute würde man sagen auf Augenhöhe, das war damals eine neue Entdeckung. Und da fühlten wir uns so ein bisschen als die Pioniere der neuen Zeit, ja.
Und haben Sie das Gefühl, das kommt uns jetzt ein bisschen wieder abhanden, dass wir so ein bisschen unfreundlicher miteinander wieder umgehen? Also merken Sie so ein bisschen, es ändert sich jetzt wieder oder sagen Sie, nee, eigentlich wird es immer positiver?
In manchen Bereichen gibt es eine beklagenswerte Gegenbewegung, in den sozialen Medien zum Teil und in der Verächtlichkeit und Gehässigkeit, die da herrscht, auch manchmal auf dem politischen Feld. Das ist ein schwerwiegendes Thema. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass unsere kommunikativen Fähigkeiten enorm gewachsen sind. Mhm. Also das Kommunikationsquadrat, das wird heute in jeder Schule gelehrt. Da fängt das schon an. Kommunikation ist in allen Branchen. Also die Ärzte sind zu uns gekommen, die Juristen sind zu uns gekommen. Mein Vater war Anwalt, keine 10 Pferde hätten ihn in so ein Seminar gebracht. Aber die Juristen mit ihrer Mediationsausbildung und so weiter, bis hin zu den Leuchtturmwörtern haben wir eigentlich alle gehabt und Kommunikation ist das fachübergreifende Unterrichtsziel geworden, ja.
Es gibt natürlich verschiedene Faktoren, warum manchmal Kommunikation nicht gelingt und warum es manchmal zu Missverständnissen kommt. Aber würden Sie sagen, jetzt mit Ihrer Erfahrung und mit Ihren ganzen Trainings, gibt es so einen Hauptfaktor, warum oft Kommunikation zwischen Menschen nicht funktioniert? Würden Sie sagen, da gibt es so einen Leuchtturm?
Ich sehe eher viele Gründe, ja. Viele Gründe.
Nehmen Sie mal so ein, zwei
also
Beispiele
ein Grund
bringen.
Ist natürlich, dass wir auch mit dem gelben Ohr hören. Das ist das Ohr, wo wir heraushören, wie redest du eigentlich mit mir? Wen glaubst du eigentlich vor dir zu haben? Und da sind wir verwundbar und verletzlich und kränkbar. Und wenn das gelbe Ohr erstmal anspringt, auf Hab 8 war und anspringt, dann kommt es meistens nicht gut heraus. Dann verlieren wir auch den sachlichen Kontakt. Und dann stoßen die Hochempfindlichkeiten aufeinander. Das ist natürlich ein Punkt. Und wenn wir in die Politik schauen, dann sind es die Polarisierungen, die bei jedem Dilemma sofort innewohnt. Vielleicht kommen wir darauf noch. Also Politik, sagt man ja immer, soll Probleme lösen. In 90% aller Fälle hat Politik die Aufgabe, Dilemmata zu gestalten. Und da gibt es dann zwei Imperative, die zu beachten sind. Und für den einen ist das eine hoch und heilig, für den anderen ist das andere hoch und heilig. Und dann polarisiert sich das. Und dann geht es los, dass man den anderen verächtlich macht und sagt, ich bin das Ideal und du bist der Skandal. Und das ist eine weniger erfreuliche Entwicklung in der letzten Zeit.
Ja. Auf die Dilemmata kommen wir auf jeden Fall später, aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann spielen die Emotionen oft uns einen Streich in der Kommunikation, oder?
Ja, ja.
Weil wir vielleicht auch nicht gelernt haben, richtig mit denen umzugehen.
Ich würde mal sagen, der Mensch hat in der Kommunikation ein doppeltes Leben. Er ist einmal so wie ein Tennisspieler. Er ist sozusagen auf der Getümmelebene unterwegs und Ball geht hin und her. Und dann auf dem Hochsitz sitzt einer, der das von oben sich anschaut. Und im Leben sind wir sowohl auf dem Hochsitz als auch unten im Getümmel. Und mein Getümmel, ich reagiert spontan und aus dem Bauch heraus. Und mein Hochsitz-Ich ist reflektionsfähig und sieht dann, wo der andere vielleicht auch ein bisschen Recht haben könnte und wo die Wahrheit zu zweit beginnt. Und der kann auch systemisch denken und so weiter. Ja, und vielleicht gelingt es ja, und das wäre sozusagen meine Utopie, dass ein bisschen vom Hochsitz-Reflektionsniveau auch mit ins Getümmel Getümmel kommt, sodass man nicht erst hinterher darüber nachdenkt, sondern auch in der Situation selber, wo man betroffen ist, schon eine gewisse reflektorische Nachdenklichkeit gleichzeitig haben kann, ja.
Und das erfolgt ja über Trainings, indem man immer aktiver das und je regelmäßiger man es anwendet oder eben auch Podcast-Folgen und Bücher liest und hört und das reflektiert. Lassen Sie uns mal ein Thema jetzt richtig einsteigen. Was macht für Sie eine gute, gelingende Kommunikation aus?
Werden wir einen Draht zueinander kriegen.
Und wie bekommen wir einen Draht zusammen?
Ja, der Draht, den wir zueinander kriegen, das sind ja im Grunde vier Drähte gleichzeitig. Und der eine Draht ist auf der Sachebene. Und wenn das gelingt, schon mal toll, dass ich weiß, wovon du sprichst und die Worte so verstehe, wie du sie meinst, wenn das Gesagte und das Gemeinte übereinstimmt. Aber der zweite Draht ist, du gibst auch etwas von dir selber kund und das wäre sozusagen mein empathisches Ohr, was vielleicht mithört, wie dir ums Herz ist. Vielleicht kriegen wir da auch einen Draht, dass du dich zutiefst verstanden fühlst. Nicht nur auf der Sachebene, sondern auf der menschlichen Ebene. Und vielleicht kriegen wir einen Draht auf der gelben Beziehungsebene, dass die Art, wie wir miteinander reden, für uns beide befriedigend ist und energiespendend. Und dass ich nicht dauernd denke, oh Gott, was redet der für ein unverschämter Ton, den er anschlägt und so weiter, denke oder sage. Und der vierte Draht ist der Appell. Ich will ja nicht nur dich erreichen, sondern bei dir auch etwas erreichen. Immer wenn ich etwas von mir gebe, steckt da auch ein Appell drin. Und das wäre dann auch ein Draht, wie du auf diesen Appell reagierst. Vielleicht teilweise zustimmend, vielleicht mit Verständnis, vielleicht ganz ablehnend, dass du sagst, nee, da bin ich ganz unterschiedlicher Meinung. Das sind die vier Drähte. Und wenn alle vier miteinander gelingen, dann würde ich sagen, dann stehen die Zeichen gut für eine gelingende Kommunikation.
Und jetzt ist ja die Frage, was kann das Individuum, was kann die einzelne Person machen? Und da haben Sie ein tolles Zitat gesagt, Stimmigkeit ist ein Zauberwort meines Universums.
Habe ich das so gesagt?
Sie haben das so gesagt.
Ganz schönes Zitat,
nur,
genau. Herr Höhn, wunderbares Zitat.
Wieso ist Stimmigkeit so wichtig und was meinen Sie mit Stimmigkeit? Weil Sie schauen sich ja da zwei Seiten der Medaillen an und das fand ich super spannend.
Ja, deine Kommunikation ist gut, wenn sie stimmig ist, das ist die These. Und stimmig ist sie, wenn du sowohl, und jetzt kommen zwei Kriterien, wenn du sowohl in Übereinstimmung mit dir selber bist, dass die Art, wie du dich gibst und wie du sprichst, mit dem Menschen übereinstimmt, der dahinter ist und nicht irgendwie eine antrainierte Sprechblase. Und dass deine Kommunikation zu dir passt. Das ist das eine, dass deine Kommunikation authentisch und wesensgemäß ist. Mhm. Aber zweitens, dass deine Kommunikation zu dem passt, was die Situation dir abverlangt und was sie erfordert und was mit der Wahrheit der Situation in Übereinstimmung ist. Nicht alles, was authentisch in mir ist, passt auch in diese Situation. Und ich sollte zwar auch ehrlich und authentisch sein, aber auch wirkungsbedacht. Was richte ich an mit der Art, wie ich den Ton anschlage? Und Stimmigkeit ist dann gegeben, wenn du wesensgemäß und situationsgerecht sprichst und nun verbal dich zu erkennen gibst, ja.
Und das fand ich so schön, weil es auf der einen Seite ja eben sagt, man braucht dieses Selbstbewusstsein, also ein Bewusstsein für sein Selbst, ne? Was sind meine inneren Stimmen, was sind meine Gedanken und die dann auch in die Kommunikation zu bringen.
Richtig.
Aber eben sich ja auch zu fragen, was ist mein Systembewusstsein, also wo stehe ich, da sind wir beim Thema Schach, wo stehe ich auf dem Schachfeld gerade in dieser Situation?
Ja, ganz genau.
Und dieser Blick fehlt uns oft.
Stimmigkeit verbindet Selbstbewusstsein mit Systembewusstsein. Das möchte ich nochmal bestätigen und unterstreichen. Das Systembewusstsein heißt, wer bin ich auf diesem Schachbrett? Bin ich da der König? Dann ist die Wahrheit der Beziehung eine andere, wenn ich dein Chef bin und du bist mein Mitarbeiter. Oder bin ich dein Mann und du bist meine Frau? Schon wieder anders. Oder bin ich dein Vater und du bist das Kind? Also wer bin ich auf dem Schachbrett und was ist meine Rolle in dieser Situation? Und ich muss ja auch der Rolle entsprechen und nicht nur mich selbst verwirklichen und mich unverfälscht zum Ausdruck bringen. Das ist schon auch toll, wenn ich das kann, aber situationsspezifisch muss es sein.
Und wenn Sie über Stimmigkeit sprechen, Herr Schulz von Thun, ich habe mir ja viel angeschaut im Vorfeld, Sie zitieren dann immer einen sehr besonderen Mann, Viktor Frankl, der nämlich gesagt hat, in jeder Situation steckt ein Ruf, auf den wir zu horchen und dem wir zu gehorchen haben.
Das Zitat von ihm gefällt mir sehr gut. Ja, das bezieht sich auf den situativen Teil.
Mögen Sie das nämlich nochmal erklären, weil Sie erklären dann immer, es geht nicht nur darum, dass wir nur senden und dass wir in diesem authentischen Bereich sind und uns selbst mögen, sondern dass wir auch dienlich sind und ja auch einer anderen Person quasi nicht gefallen, das ist jetzt der falsche Begriff, aber dass wir dienlich sind der Situation, dem Gespräch.
Ja.
Mögen Sie das mal in Ihren Worten nochmal ausführen, weil Sie es viel schöner erklären.
Ja, ich will ja auch beitragen zum Gelingen der Situation, in der wir uns befinden. Wenn ich eine Rede halte auf dem 50. Geburtstag von meinem Freund, dann sollte ich nicht den Teil in mir aktivieren, der mit ihm noch ein Hühnchen zu rupfen hat, weil er damals meine Freundin zwar nicht ausgespannt, aber ausgeliehen hat. Und das nehme ich dir noch heute krumm und übel, mein Lieber. Das wäre in einer Würdigungsrede zum Geburtstag wahrscheinlich situativ unangemessen, so ehrlich es auch aus meinem Herzen käme. Und insofern sieh zu, dass du zum Gelingen einer Situation beiträgst. Und wenn du mit ihm ein Hühnchen zu rupfen hast, dann such dir einen anderen Zeitpunkt und einen anderen Ort, wo ihr unter euch seid.
Und da sind wir nämlich wieder bei der Situation. Deswegen mag ich Ihre Ausführungen, weil oft hören wir ja aktuell, wir müssen authentisch sein, wir müssen Authentizität leben. Und Sie sind ja kein Freund davon zu sagen, wir müssen nur authentisch sein, sondern wir müssen ja auch auf die Situation schauen. Und ich finde, da gibt es ja aktuell auch ein tolles Beispiel in der Politik, wenn wir uns das Gespräch von Donald Trump mit dem Präsidenten der Ukraine anschauen. Weil ich würde sagen, als Externer, dieser Mann, Donald Trump, war in dieser Situation, als alle Kameras an waren, authentisch. Er war ehrlich, er hat genau das gesagt, was er wahrscheinlich gedacht hat und auch gefühlt hat. Aber es war ja überhaupt gar nicht der Situation entsprechend und überhaupt gar nicht angepasst der Situation entsprechend. Und das ist ja wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Wir können zwar stimmig mit uns selbst sein, kohärent, aber nicht mit der Situation. Und dann geht's nach hinten los, die Kommunikation.
Ja, ich stimme zu, aber es ist noch etwas komplizierter jetzt, weil Trump würde wahrscheinlich sagen, nach meinem Situationsverständnis war das genau richtig. Ich war nicht nur authentisch, ich war auch stimmig. Wir würden es für unstimmig halten, einen ausländischen Staatsgast vor aller Welt öffentlich zu demütigen in dieser Weise. Das war ja unglaublich und es blieb einem die Spucke weg. Aber er würde sagen, nein, das war genau situationsdienlich. Genau das war mein politisches Ziel, vor aller Welt klarzumachen, dass dieser Mann zu kuschen hat und zu bitten hat und zu danken hat und sonst gar nichts angesichts eines Blattes, was er in der Hand hat. Also, was der eine für stimmig hält, kann der andere für völlig daneben halten. Und das macht natürlich das zwischenmenschliche Miteinander nicht gerade leicht.
Wie können wir es denn lernen, dann stimmig mit der Situation zu sein, dass es auch stimmig für den anderen ist? Also was braucht es? Braucht es das Zuhören? Braucht es Empathische, die Perspektivübernahme? Wie können wir lernen, stimmig mit der Situation zu sein, wenn wir vielleicht, wie Donald Trump es vielleicht nicht in uns haben? Gibt es da irgendwelche Methoden, Möglichkeiten, wie Menschen, die uns jetzt auch vielleicht zuhören, mehr lernen, stimmig mit der Situation zu sein, dass es für alle auch passend ist?
Ja. Vielleicht ist es gut, in manchen Situationen das eigene Situationsverständnis transparent zu machen. Ich sehe unsere Situation nicht als eine Art von Verhandlung, sondern als ein Befehl und Gehorsam, weil eine Verhandlung, das stimmt nicht wirklich und so weiter. Und der andere könnte sagen, das sehe ich ganz anders, und dann könnte man auf der Metaebene sich verständigen, welches Situationsverständnis hast du, welches habe ich, so dass wir da nicht unbewusst hineinrasseln sozusagen. Ja, aber das ist kein leichtes Thema, was wir da jetzt zu fassen haben, Herr Höhn.
Wie haben Sie es denn gelernt, mit der Situation stimmig zu sein?
Ja, indem ich mir überhaupt erst einmal klar mache, dass Ehrlichkeit, Authentizität ohne Taktgefühl Murks ist. Dass aber auch Taktgefühl ohne Ehrlichkeit Murks ist. Und dass beides zusammenkommen muss. Ja. Bei der BP damals 1974, als wir angefangen haben, vor 50 Jahren, da haben die Leute sich an die Gurgel gegangen und waren unterschiedlicher Meinung. Es geht doch hier um Ehrlichkeit, hat die eine Fraktion gesagt. Und die andere hat gesagt, nein, es geht um Höflichkeit. Wir sollen noch miteinander auskommen, auch noch nächste Woche und in den nächsten Jahren. Es geht vor allen Dingen um Höflichkeit. Und dann rasselte das aneinander. Und dann habe ich gedacht, ja, die haben auch recht, ja, die haben auch recht. Eben, dass Ehrlichkeit und Höflichkeit zusammengehören. Nur dann geht der Regenbogen auf. Da wären wir jetzt beim Regenbogen, der ja auch nur aufgeht, wenn zwei sehr gegensätzliche Qualitäten gleichzeitig vorhanden sind und sich gegenseitig durchdringen. Sonnenlicht und Regenwasser. Ja.
Auf die Regenbogenqualität kommen wir gleich. Wir brauchen einen Spannungsbogen, Herr Schulz von Thun, damit uns die Zuhörer und Zuhörerinnen auch weiterhin an den Ohren oder an den Lippen hängen. Denn wir haben jetzt ja über die Situation gesprochen, wie wir mit der stimmig wären. Aber ganz vielen Menschen fällt es ja überhaupt schwer, stimmig und kohärent mit sich selbst zu sein. Da gibt es innere Stimmen, innere Gedanken, die aber man ja gar nicht nach außen hin trägt oder genau die andere Gegenseite dann einnimmt. Und da haben Sie ja ein schönes Modell entwickelt, die ich noch heute, war ich ja noch bei einer Führungskräftetagung, einer Führungskraft gesagt hat, dass sie das sogar in ihrer Coaching-Ausbildung sogar auch, das Modell wurde angewandt, das innere Team.
Ja, das ist ja unser Hauptmodell im Coaching im Grunde.
Ist das, ja? Ist ja, das so, ja, dass der Leuchtturm im Coaching-Bereich, oder?
Ja, und das hängt mit dem Stimmigkeitsgebot zusammen. Die Lösung für dein Problem und die Lösung für eine gute Kommunikation ist in der Stimmigkeit, das heißt in Übereinstimmung mit dir selbst und in Übereinstimmung mit dem, was die Situation dir abverlangt. Und die Übereinstimmung mit dir selbst, oh, da haben wir ordentlich Arbeit zu leisten, denn in der Regel ist da nicht nur eine innere Stimme in dir, auf die du horchen willst und musst, sondern mehrere, und die sind sich häufig sehr uneinig.
Welche inneren Stimmen gibt es da so?
Welche es da gibt?
Ja.
Hängt von der Situation ab. Sagen Sie mir eine, dann könnte ich.
Welche hören Sie denn, wenn, sagen wir mal, eine bekannte Situation, jemand ist auf der Arbeit und hat eigentlich das Gefühl, er hat gute Arbeit geleistet und bekommt nicht die Wertschätzung, die er vielleicht verdient hat und sogar vielleicht negatives Feedback oder. Mhm. Welche inneren Stimmen könnten da dann hochkommen in der Kommunikation?
Ja, da könnte eine deprimierte Stimme hochkommen, die sagt, ja, ich bin ja offenbar nichts wert, so selbstresignativ. Da könnte eine wutentbrannte, zornige Stimme kommen. Der Mann hat sie ja wohl nicht alle. Da ist noch Erziehungsarbeit zu leisten gegenüber dieser Führungskraft. Also ein innerer Pädagoge sozusagen, der nach oben erzieherisch wirken will. Da könnte ein Trotzkopf hochkommen. Ja, dann, wenn du das nicht würdigen kannst, dann mache ich Dienst nach Vorschrift. Boah, das wären so mögliche Teammitglieder, die dann entstehen. Sie sehen, das ist sehr situationsspezifisch und personenspezifisch.
Und nicht alle vertragen sich, ja. Aber Sie sagen ja, das Ziel dieses Modells innere Team ist ja, dass sich die Stimmen vertragen sollen.
Das wäre das Ideal, wenn die zu einer gemeinsamen Vereinbarung kommen, diese inneren Stimmen. Und das gelingt manchmal mit Hilfe einer inneren Ratsversammlung, ja.
Und wie kann ich mir das vorstellen, diese Ratversammlung, diese innere?
Ja, dann sitzen die in der Runde zusammen und unter Leitung des Chefs. Das sind ja meine Stimmen, ich bin der Chef. Und dann will ich doch mal hören, wenn alles nach dir ginge, was sollten wir dann tun? Und was hast du auf dem Herzen? Dass die nicht alle durcheinander reden. Und der soll sich mal verstanden fühlen von seinem Chef. Und dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste. Und dann sage ich, vielleicht mache ich einen Vorschlag, wie das gehen könnte, sodass ihr alle zustimmen könntet oder zumindest die Sache nicht sabotieren mögt. Dazu habe ich viele Beispiele aus meinem Leben. Ich weiß nicht, das würde jetzt sehr weit führen. Aber diese innere Ratsversammlung ist ein aussichtsreiches Tool, sage ich mal, was ja auch mit realen Teams aussichtsreich ist übrigens, nicht nur mit dem inneren Team, aber auch mit dem inneren Team ein aussichtsreiches Tool, um zu einer stimmigen Lösung zu kommen.
Schafft man das denn alleine oder würden Sie sagen, man braucht Unterstützung von außen?
Unterstützung von außen ist sehr hilfreich, aber man kommt auch alleine ein Stück weit voran.
Wenn man sich die Zeit nimmt.
wenn man sich die Zeit nimmt, genau, wenn man vielleicht sich auch die Zeit nimmt, das innere Team mal aufzumalen, jedem Einzelnen einen Namen zu geben und seine Botschaft in Kurzform aufzuschreiben und das dann von außen anguckt, dann hat man schon einen ganz anderen Zugang zu sich selber.
Ich kann mir nur gut vorstellen, dass vielleicht auch viele uns zuhören und sagen, sie hören diese inneren Stimmen und sie haben vielleicht in der Vergangenheit oft dann einem auch immer Recht gegeben und es hat wunderbar geklappt, denn der Mensch steht jetzt dort, wo er gerade ist. Aber vielleicht ist das ja gar nicht mehr dann die Stimme, die auch in der Zukunft immer Recht behalten sollte. Mhm. Also wie schafft man da dann auch immer wieder, ne, diese Bewusstsein zu haben, zu sagen, hey, ich höre mir erstmal alle Stimmen an und eventuell muss ich jetzt mal jemandem anderen Recht geben. Hatten Sie auch vielleicht das mal in Ihrem Leben, in Ihrer Vergangenheit, wo Sie gemerkt haben, jetzt muss ich jemandem anderen vielleicht mehr Recht geben oder mehr auf die Stimme hören?
Unbedingt. Unbedingt. Also das kann auch sein, dass die wirklich wichtige Stimme nicht gleich da ist, sondern später kommt. Ich nenne das die inneren Spätmelder. Und die haben es meistens in sich und sind sehr wichtig. Ein Beispiel, was ich selber erlebt habe, da hat der Dekan mich zum Gespräch gebeten an der Universität und gesagt, leider müssen wir deine Sekretärin zu einem anderen Lehrstuhl verpflanzen. Da wird sehr viel Englisch gesprochen, bei dir ist ja alles Deutsch und so weiter. Und ich war deprimiert, das war sozusagen, die deprimierte Stimme war sofort da, die fatalistische Stimme war auch da, ja, dann kann man wohl nichts machen, vielleicht hätte ich an eurer Stelle auch so entschieden. Und ja, wie können wir jetzt das Beste draus machen? Das waren die Stimmen, die sofort da waren. 5 Tage später kam ein weiterer, der sagt, das ist ja unverschämt. Das ist ja also nur über meine Leiche. Ich bin nicht einverstanden. Wir ziehen in den Krieg, liebe Sekretärin. Und so weiter. Das war der Kämpfer, der sich das nicht bieten lassen wollte. Aber kam erst 5 Tage später, ob Sie es glauben oder nicht.
Noch rechtzeitig?
Ja. Ich habe sie dann behalten und musste dann Ersatz leisten in den studentischen Hilfskopftopf. Aber das war dann der entscheidende Spieler, der dann die gute Lösung vollbracht hat, ja. Also achte auf deine Spätmelder, sie sind wichtig, ist die Lehre daraus.
Und dann das Bauchgefühl dabei wahrscheinlich, wenn man dann den Stimmen zuhört, wo ist man in Kohärenz, wo sagt man ja, ne, das ist ein Gefühl oder wo würden Sie sagen, wie kann man dann, weil viele, dann kommt so ein Spätmelder, aber vielleicht ist ja auch nicht die richtige Stimme, ne? Aber Bauchgefühl wahrscheinlich, oder?
Ja, und was heißt richtig, also wenn der kommt und sagt, jetzt bin ich da und jetzt muss ich sagen, ich empfinde das als eine große, unverschämte Zumutung. Und diese Kränkung war mir vor 4 Tagen noch nicht klar. Aber jetzt ist mir das klar. Dann ist das die innere Wahrheit, die hier vollständig zutage tritt. Und diese innere Wahrheit ist nicht immer gleich präsent, vollständig.
Und die Herausforderung ist ja dann, die innere Wahrheit auch zu kommunizieren. Deswegen habe ich mich gefragt, sind Sie eigentlich auch ein Freund von dem Konzept der radikalen Ehrlichkeit von dem Dr. Brad Blanton, der ja aus Amerika, das schwappt ja so ein bisschen jetzt nach Deutschland rüber, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nichts von diesem Konzept gehört haben. Es geht ja darum, ehrlich mit sich selbst zu sein. Was sind meine Gefühle, meine Bedürfnisse? Und die dann natürlich, und jetzt natürlich wichtig, wohlwollend und freundlich natürlich auch zu kommunizieren. Also nicht alles dem anderen an die Stirn, ins Gesicht schreien, was man schon immer wollte, sondern natürlich mit einer wohlwollenden Haltung. Würden Sie sagen, Sie sind ein Freund von diesem Konzept, dieser Ehrlichkeit? Oder wie betrachten Sie dieses Konzept?
Ja, jetzt kommen wir doch wieder auf die Philosophie des Wertequadrates. Ich bin immer skeptisch, wenn ein Wert verabsolutiert wird. Und die radikale Ehrlichkeit ist ja ein wunderbarer Wert, besonders für manche Menschen, die vielleicht auch sehr fassadenhaft und diplomatisch veranlagt sind. Für die ist das ein wunderbares Entwicklungsprogramm. Aber es gibt andere Menschen, die sind schon eher ein bisschen zu ehrlich und sie sollten die andere Lektion lernen, nämlich die auch in manchen Situationen die taktvolle Diplomatie gelten lassen. Und erst wenn beides zusammenkommt, nicht, da haben wir es wieder.
Dann lassen Sie uns mal kurz dieses Quadrat erklären, denn ich hatte es vorher noch nicht gehört, muss ich ehrlich gestehen, bevor
das,
ich
das mich Werte, mit Ihnen... Jetzt genau. Nicht das Kommunikationsquadrat,
nee, genau,
sondern das Wertequadrat.
Ja. Genau. Mögen Sie das mal den Zuhörer und Zuhörerinnen mal kurz erklären, was so die Idee dahinter ist?
Der Grundgedanke ist, dass jede positive menschliche Qualität, jede Tugend, könnte man auch sagen, jeder Wert, was mir hoch und heilig ist, nur dann sich konstruktiv auswirkt im Leben, wenn diese Qualität gepaart ist mit einer Schwestertugend der gegensätzlichen Art. Andernfalls ist sie in Gefahr, auf die schiefe Bahn zu geraten. Sparsamkeit ist ein wunderbarer Wert, dass du haushalten kannst mit dem, was du zur Verfügung hast. Aber Sparsamkeit wird zum Geiz des Guten zu viel, nämlich. Und es braucht also auch die Großzügigkeit mir selbst und anderen gegenüber. Aber wenn die alleine steht, ohne die Sparsamkeit, wird's verschwenderisch. Und als ich das gelesen habe, damals bei Paul Hellwig, da dachte ich, Mensch, das ist doch auch für unsere kommunikativen Qualitäten wichtig. Meine Güte, ja, wir haben den Lehrern beigebracht, wertschätzend zu werden und weniger autoritär. Respektvoll zu sein. Die Würde des Menschen, auch des Schülers, ist unantastbar. Jawohl. Und für einige Lehrer war das ganz wichtig, das zu lernen. Aber es gab Lehrer, die waren schon viel zu wertschätzend und viel zu lieb und nett. Die hätten gebraucht, dass sie sich auch Respekt verschaffen können, verdammt nochmal, in so einer Klasse. Und das konnten die Autoritären gut. Also Wertschätzung und kritische Durchsetzungsfähigkeit, das sind die beiden Schwestertugenden, die wieder zusammenkommen müssen, damit der Regenbogen aufgeht. Sonst wird es repressiv autoritär auf der einen Seite oder es wird viel zu lieb und nett auf der anderen Seite. Und das geht pädagogisch dann beides schief.
Und das Schöne dabei ist, ich zitiere Sie wieder, wenn zwei entgegengesetzliche Qualitäten oder Tugende gleichzeitig vorhanden sind, dann entsteht eine dritte Qualität, eine dritte Tugend, die Sie ja auch Regenbogenqualität nennen.
Ja.
Ist es dann sowas Magisches, weil dann eben diese Balance einfach da ist und man dann kohärent mit allem ist? Oder ja, wie kann ich mir das vorstellen? Diese
ja, wenn dritte? Das gelingt, wenn es mir gelingt, gegenüber Ihnen kritisch und wertschätzend und würdigend zugleich zu sein, also eine kritische Würdigung dessen, was Sie schaffen und so weiter, dann wäre das ideal. Und in vielen Bereichen Leute, die über die Dinge nachgedacht haben, die kommen dann zu solchen Ergebnissen. Soziale Marktwirtschaft, Liberalität auf dem Markt, aber sozial abgefedert für die, die in diesem System zu Verlierern werden. Das beides zusammenzubringen, ist die große Aufgabe. Oder bei den Sozialarbeitern distanziertes Engagement. Ja, ich habe ein Herz für dich, ich kämpfe für dich, aber ich lasse mich nicht ins System hineinnehmen, sondern ich bleibe auf professionellem Abstand. Und beides ist wichtig. Und erst wenn mir beides zugleich gelingt, wird der Regenbogen draus.
Und die dritte Qualität,
wie Sie sagen.
Und ich muss da immer an meine Schulzeit denken, wahrscheinlich auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Denn wenn man mal an die Schulzeit denkt, welche Lehrer und welche Lehrerinnen fand man gut? Mhm. Man fand nicht die gut, die immer nur gescherzt haben und so einen Larifari-Unterricht gemacht haben und irgendwie sehr nett waren und wertschätzend.
Ja.
Da hat man sich benommen wie sonst was.
Ja.
Man hat aber auch nicht die Lehrer und die Lehrerinnen toll gefunden, die sehr dominant waren, wo man gar nichts machen durfte, wo man nur zuhören musste, kein Scherz.
Und die dann sogar fies werden konnten.
Genau.
Ja.
Und dann gab es aber diese Lehrer und Lehrerinnen, die es irgendwie geschafft haben. Man sieht es ja auch im Film Die Feuerzangenbowle. Mhm. Dieser Lehrer, diese Lehrerin, die so ein bisschen schmunzeln und so ein bisschen den Witz haben und gleichzeitig diszipliniert sein können mit den Schüler und Schülerinnen. Oder? Das geht Ihnen ja wahrscheinlich auch, wenn Sie an Ihre Schulzeit denken.
Ganz genau.
Da hat man gewisse Menschen sofort im Kopf, wo man sagt, der hatte genau beide Tugenden.
Ja, ja, Mensch, hätten wir eine schöne Schulzeit gehabt, wenn wir Lehrer und Lehrerinnen gehabt hätten, die sowohl herzlich und verständnisvoll gewesen wären, aber auch den gebührenden kritischen Abstand haben und die sowohl pädagogisch Hand und Fuß, dass das alles strukturell mit Strukturbewusstsein und aufeinander aufbauend in klarer Abfolge geschieht, aber gleichzeitig auch lebendig und das Unplanbare aufgreifend, dass ein Kaninchen auch mal durch den Raum hoppelt und nicht nur die anatomischen Einzelheiten da durchgekaut werden. Wenn also ein Lehrer, wenn es ihm gelingt, diese Gegensätze zusammenzuführen in seiner Person und in seiner Rollenausübung, das wäre ja herrlich gewesen. Und manchmal war es so. Mhm.
Und jetzt ist ja die Frage, wenn wir auf Unternehmen blicken, weil uns hören auch viele aus der Wirtschaft zu, wie schafft man es jetzt ja quasi bei den Mitarbeitenden, das ja zu entwickeln, dass man beide Tugenden haben? Und Sie haben da so ein tolles Beispiel schon mal genannt und wir können das, glaube ich, hier gerade auch gut besprechen. Denn Sie haben gesagt, wenn ein Mitarbeiter immer nur aufsässig ist und immer nur rebelliert, ist das nicht gut. Da würde man sich als Führungskraft, als Unternehmen nicht drüber freuen. Mhm. Das Gegenteil dieses in Anführungsstrichen negativen Wertes wäre ja ein Mitarbeiter, der Dienst nach Vorschrift macht, der sich an alle Regeln hält, der genau das umsetzt, was einem vorgegeben wird, aber der nicht über den Tellerrand hinausschaut, der nicht mal neue Ideen reinbringt, sondern wirklich Dienst nach Vorschrift macht. Und jetzt, und da sind wir ja in Ihrem Wertequadrat, jetzt kommen wir ja zu den positiven Werten. Denn der ja aufsässig ist quasi, der bräuchte ja vielleicht ein bisschen Anpassungsfähigkeit, sich ein bisschen der Führungskraft anzupassen, dem Unternehmen, damit er eben nicht zu rebellisch ist.
Ja.
Und der aber nur Dienst nach Vorschrift macht, der braucht ja so ein bisschen Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, dass der ja auch mal neue Ideen reinbringt und vielleicht es mal nicht nach der Regel macht, sondern anders, weil es eben dann besser ist oder schneller geht. Und Sie sagen ja, es ist wichtig bei den Mitarbeitenden zu schauen, wo steht der? Und nicht allen das Gleiche dann zu geben und zu sagen, du musst jetzt wertschätzender werden, du musst selbstständiger werden, sondern immer zu schauen, wo befindet sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und welche Schwestertugend braucht er denn jetzt?
Genau, weil die Entwicklungsrichtungen von Menschen überkreuzen sich. Der eine ist schon viel zu empathisch und müsste mal lernen, Farbe zu bekennen. Und der andere, der bekennt viel zu viel Farbe und müsste mal zuhören und empathisch zuhören lernen. Genau, also die Entwicklungsrichtungen von Menschen überkreuzen sich, ja.
Aber haben Sie das Gefühl, dass es nämlich zu einseitig in der Wirtschaft oder generell auch in der Erziehung vielleicht von Kindern oder eben dann in der Weiterentwicklung von Mitarbeitenden, dass es zu einseitig eben ist und wir immer nur, du musst jetzt empathisch sein oder du musst jetzt rebellischer werden, aber nie dieses Quadrat?
Ja, die Bewertungsskalen sind immer gut böse. Und da ist das Denken im Wertequadrat, dieses dialektische Denken nicht enthalten. Und das wäre aber ein großer Fortschritt auch für Beurteilungssysteme. Ja.
Nach diesem Wertequadrat zu gehen. Wir kommunizieren ja auch immer an Führungskräfte und jetzt kann ich mir schon den einen oder anderen vorstellen, dass der uns zuhört und sagt, das ist aber auch relativ viel Druck für mich als Führungskraft. Denn in einem Artikel, den Sie mal geschrieben haben, Sie haben einen Hamburger Politiker mal zitiert und es wird jetzt ein bisschen länger, aber ich fand das so schön. Mhm. Denn dort haben Sie geschrieben und der Hamburger Politiker hat gesagt, die ideale Führungspersönlichkeit braucht die Würde eines Erzbischofs, die Selbstlosigkeit eines Missionars, die Beharrlichkeit eines Steuerbeamten, die Erfahrung eines Wirtschaftsprüfers, die Arbeitskraft eines Kullis, den Takt eines Botschafters, die Genialität eines Nobelpreisträgers, den Optimismus eines Schiffbrüchigen, die Findigkeit eines Rechtsanwalts, die Gesundheit eines Olympiakämpfers, die Geduld eines Kindermädchen, das Lächeln eines Filmstars und das dicke Fell des Nilpferds. Das kann doch niemand erfüllen, oder?
Das ist eine schöne Utopie. Aber der Utopie ist immer der Leitstern und der Weg ist dann das Ziel.
Mir wurde mal gesagt, in der Übertreibung liegt die Bildhaftigkeit.
Das ist ja schön pointiert und witzig ausgedrückt.
Aber können Sie Führungskräfte verstehen, die da einen sehr großen Druck aktuell verspüren? Du musst empathisch sein, du musst zuhören, du musst auf die Menschen individuell eingehen, aber du musst dann auch wieder ein Machtwort sagen, dass auch viele Führungskräfte sagen, ich kann das alles gar nicht, weil das liegt mir gar nicht, all diese Eigenschaften zu haben.
Ja, und indem ich das Feld betrete, dann betrete ich ein Dilemmafeld. Kein Minenfeld, aber ein Dilemmafeld, wo immer gegensätzliche Anforderungen auf mich zukommen. Ich soll wertschätzend sein und würdigend, aber ich soll auch sehen, dass die Leute zu Potte kommen, verdammt nochmal, und mich durchsetzen. Und ich kann mir dann aussuchen, von wem ich Kritik bekommen will. Aber ich kann bei einem Dilemma nie alle Imperative optimal erfüllen. Unsere noch Außenministerin hat gesagt, manchmal muss man in der Außenpolitik zwischen Pest und Cholera wählen. Und das ist dann sozusagen in der unteren Etage des Wertequadrates das, was bei einem Dilemma droht. Ich entscheide mich für die eine Seite, aber dann droht, oder ich entscheide mich für die andere Seite und dann droht, Und zwischen diesen beiden Gefahren, komme ich in Teufels Küche oder in Satans Keller. So fühlen sich Führungskräfte oft. Und das liegt dann nicht an ihrer Unfähigkeit, sondern darin, dass sie auf einem Dilemmafeld sich bewegen. Und dein Führungsstil ist die Art, wie du mit diesen Dilemmata umgehst. Und das sollte man aber wissen.
Und sie beobachten nämlich das, dass es ja aktuell nicht darum geht, Probleme zu lösen, sondern Dilemmata auszuhalten oder gut mit denen umzugehen.
Meistens, nicht? Dilemmata zu gestalten. Mhm. Ja.
Hat sich geändert wahrscheinlich, oder? Dass wir jetzt immer mehr in diesen Positionen sind, wo nicht mehr nur schwarz-weiß, sondern eben beides gut sein kann, aber eben auch beides schlecht.
Aber wirklich, mhm. Ja.
Und was hilft dann den Führungskräften, auszuhalten mit diesen Dilemmata? Wie geht man auch in der Kommunikation dann vielleicht um?
Erstmal ein Bewusstsein zu haben für das Dilemma und welche Pest und welche Cholera droht da. Mhm. Und was sind die beiden positiven Werte, die ich im Idealfall versuche zu vereinigen? Das ist schon mal ein genialer Reflexionsprozess, den ich allerdings den Führungskräften gerne nahelegen würde. Ja.
Vielleicht auch in der Kommunikation dann ehrlich zu sein und zu sagen, ich habe jetzt hier diese zwei Positionen, für das eine spricht XY, für das andere und aufgrund von irgendwelchen Argumenten, aufgrund von irgendwelchen Gefühlen tendiere ich jetzt aktuell zu dem einen, kann vielleicht richtig sein, kann auch vielleicht falsch sein, aber wir gehen jetzt diesen Weg, also ehrlich damit umzugehen, dass es eben ein Dilemma ist.
Ganz genau. Und die Widersprüchlichkeit der Anforderung erst einmal zu erkennen. Zum Beispiel, als Führungskraft soll ich zweierlei leisten. Einerseits Halt geben, Entschiedenheit ausstrahlen, die Hierarchie, die besteht, auch nicht verleugnen. Andererseits soll ich im Bewusstsein der eigenen Fehlbarkeit dialogoffen sein, die Wahrheit zu zweit beginnen lassen, also die ausgestreckte Hand, die ausgestreckte dialogische Hand und die feste Faust, die sagt, so ist es, verdammt nochmal, das miteinander zu vereinen und zu verbinden. Wer nur die Faust kennt, landet in der Buster-Mentalität und wer nur die ausgestreckte Hand kennt, landet in dem, ja, müssen wir mal sehen, weiß ich auch nicht. Und das wäre Pest und Cholera dann. Ja.
Und da sind wir aber ja auch wieder, vielleicht wieder bei der Stimmigkeit, zu sagen, was ist mit mir selbst kohärent? Ja, also Sie haben auch, glaube ich, mal das Beispiel gebracht, ne, Waffen für die Ukraine, ne, weil es hat viele Vorteile, hat eben aber auch Nachteile, wenn wir sie geben, aber wenn wir sie nicht geben, beides hat Vor- und Nachteile.
Ja.
Zu sagen, was ist kohärent mit meinen Werten, mit meinen Gefühlen, mit meiner Erziehung, wie bin ich aufgewachsen? Und sich dann aber auch zu überlegen wieder, was ist jetzt auch stimmig vielleicht für die Situation? Als Deutschland jetzt auf Ukraine bezogen, wer bin ich vielleicht auch auf dem Schachfeld, um
ganz
zu überlegen,
genau.
Ne, muss ich jetzt helfen, muss ich nicht helfen? Und das ja auch im Privaten, muss ich jetzt meinem Chef, meiner Chefin helfen oder bin ich gar nicht auf dem Schachfeld die Figur, die jetzt helfen kann oder so, sondern eher die, eher dann zuschauen muss, also zu fragen, wer bin ich jetzt auf diesem Schachfeld?
Ja, welche Rolle wäre situationsstimmig für mich?
Mhm. Ja. Und die kann letzte Woche die eine sein und nächste Woche kann es halt eben dann wieder eine andere sein.
Je nach Situation, ja. Und die Situationen wechseln und die Rollen wechseln ja auch. Mhm. Ja.
Aber das macht, würden Sie sagen, einen guten Kommunikator als Führungskraft aus, das auszuhalten, das zu erkennen und dann ehrlich damit zu kommunizieren.
Ja.
Oder würden Sie sagen, es gibt noch andere Tugende oder andere Fähigkeiten, die einen guten Kommunikator auszeichnet?
Na, das ist so die Grundhaltung. Mhm. Und dann braucht es natürlich Fähigkeiten, empathisch zuhören, ist manchmal sehr am Platze, manchmal daneben. Also, aber manchmal ist es gut, wenn ich das kann.
Wie halten Sie es denn aus eigentlich, diese Dilemma?
Ja, die zerreißen mich auch manchmal. Jetzt bin ich Großvater geworden, jetzt möchte ich mich auch engagieren, aber ich merke auch, die Kräfte schwinden und unterm Tisch herumkriechen und toben, da bin ich dann platt hinterher. Also wie verbinde ich die Selbstfürsorglichkeit des alten Menschen mit dem Engagement des Großvaters, der doch schon auch mit den Enkeln irgendwie einen Draht finden will? Das ist dann erstmal im Kopf klar. Und dann probiere ich dann einen mir gemäßen Weg zu finden, ja.
Und machen Sie es dann mit sich selbst aus oder suchen Sie dann Gespräche, um da vielleicht...
Entweder ich mache es mit mir selbst aus, dass ich sage, ja, heute Nachmittag komme ich, aber morgen dann nicht mehr. Oder aber ich sage so, jetzt muss Opa mal sich hinsetzen in den Sessel und kann noch vorlesen, aber alles andere muss jetzt eine Pause haben. Dann mache ich klar, wie es mir geht.
Ich würde mit Ihnen jetzt noch am Ende auf ein ganz spannendes Thema schauen, denn Sie haben sich ja in den 50 Jahren primär der Wissensvermittlung gewidmet. Sie wollten ja die Wissenschaft, die Psychologie, wollten Sie ja weitergeben, verständlich machen. Deswegen haben Sie ja Modelle entwickelt, Konzepte entwickelt. Und wir finden das ja auch in der Wirtschaft. Da gibt es die Führungskräfte, die Mitarbeitenden. Und wir versuchen Sie mit Ihrem Institut, wir als Agentur, es gibt noch 1000 andere Dienstleister und Anbieter, wir versuchen ja alle Fakten, Psychologie, Wissenschaft an diese Menschen ranzubringen. Und Sie sagen ja auch, dieses innere Team zum Beispiel, das würde einen Menschen zu einem besseren Kommunikator machen. Jetzt sitzt da aber die typische Führungskraft und sagt sich, ich brauche Tools, ich brauche Methoden, ich setze mich doch nicht mit mir selbst aus. Wie haben Sie es geschafft oder was würden Sie sagen, was ist so der Zauber daran, Menschen dieses Wissen weiterzugeben, damit die sich eben mit sich selbst beschäftigen, mit ihren inneren Stimmen? Wie erreicht man diese Menschen?
Ja, also wo Sie sagen, Wissen weitergeben, das ist nur eine Lernstraße, Kopf, Herz und Hand. Also Übung, Wissensvermittlung und Selbsterfahrung, das sind die drei Lernstraßen, die zusammenkommen müssen, weil Wissen alleine macht, das macht noch nichts mit dem Menschen, das ist noch nicht hinreichend. Das musste ich übrigens selber lernen durch Ruth Kohn, da war ich schon gestandener Trainer und Professor und die hat gesagt, in deinem Beruf, du hast viele Tools und Techniken und Instrumente, aber in deinem Beruf bist du das wichtigste Instrument. Wie du umgehst mit dir selber und mit deinen Gefühlen und reagierst auf andere Menschen. Und dieses wichtigste Instrument, das du selber bist, musst du gut kennenlernen, musst du gut pflegen und kannst du gerne weiterentwickeln. Also das schon mal. Ja. Und wenn eine Führungskraft sagt, ich brauche Tools, dann würde ich sagen, ja. Das innere Team ist ein Tool, um mit dir selber in einen guten Kontakt zu kommen. Früher haben wir versucht, das optimale, sogenannte ideale Verhalten zu trainieren. Das war so wie ein verhaltenskommunikativer Sonntagsanzug. Dann kam die Authentizitätswelle und dann hieß es, nein, du musst vor allen Dingen selbst geklärt sein, wenn du in ein schwieriges Gespräch gehst. Dass du das, was in dir noch nicht ausdiskutiert ist, einer in dir sagt, ja, gib's ihm, ein anderer sagt, um Himmels Willen, das wäre ja wohl das Letzte. Mhm. Solange das in dir noch nicht ausdiskutiert ist, willst du ein guter Partner sein, dann schau auch in dich selbst hinein. Und das innere Team ist ein Tool, um mit sich selber in Kontakt zu kommen. Und das bieten wir dir an. Und dann sagen die Führungskräfte, okay, das ist interessant.
Und gibt's auch Grenzen bei der Verbreitung des Wissens, der Psychologie, der Fakten, weil ich habe oft das Gefühl, es wird immer auf das Bauchgefühl gehört, aber man sieht gar nicht die ganzen tollen Studien da draußen, die tollen Ergebnisse, die tollen Methoden und Konzepte, sondern es ist immer so ein Bauchgefühl. Gibt es auch Grenzen von dieser Verbreitung? Haben Sie die erfahren die letzten Jahre?
Nö.
Nö.
Oder sehen Sie eine? Vielleicht denke ich jetzt nicht dran.
Nee, ich hatte mich gefragt, als ich viele Interviews von Ihnen gelesen habe, ob die Verbreitung von Wissen, von der Psychologie, ob das irgendwelchen Grenzen unterliegt oder ob einfach ich merke ja momentan, dass wir mehr Zugang haben wollen in die Psychologie. Ich weiß nicht, ob Sie das auch merken, dass der Drang danach ist ja jetzt sehr, sehr groß.
Ja.
Merken Sie ja wahrscheinlich auch bei Ihrem Institut, dass immer mehr so hinter die Fassade schauen wollen. Was ist mit mir selbst los? Was ist mit anderen Menschen los?
Ja.
Das ist ja eine tolle Entwicklung erstmal.
Genau. Es geht ja darum, Professionalität und Menschlichkeit zusammenzuführen. Professionalität ohne Menschlichkeit wird kalt und instrumentell. Mhm. Und Menschlichkeit ohne Professionalität wird dilettantisch und gut gemeint. Mhm. Aber wenn wir beides zusammenführen wollen, dann ist diese Rolle der Führungskraft oder jede Rolle auch eine menschliche Herausforderung. Und dass ich mich weiterentwickeln kann, das ist ja eine gute Nachricht. Mhm. Das ist, dass ich nicht festgelegt bin durch meine Erziehung oder durch meine Gene und nun das Schicksal habe, diesen Charakter durch die Welt zu tragen, sondern dass ich mich weiterentwickeln kann hin zur integralen Persönlichkeit, die sowohl Nähe und Empathie und Verständnis realisiert, als auch abgrenzungsfähig ist und Nein sagen kann und kritikfähig ist, die sowohl strukturbewusst als auch dynamisch ist. Und das ist die gute Botschaft. Ich kann mich ein Stück weiterentwickeln hin zu einer integralen Persönlichkeit und das macht das Leben schöner und spannender. Ja.
Und was meinen Sie mit der integralen Persönlichkeit ganz genau, dass eben mehrere Tugende in mir stecken, mehrere Eigenschaften und ich mich denen auch bewusst bin und nicht sage, ich bin der Zielstrebige,
genau,
sondern ich bin der Zielstrebige, der aber auch ab und zu gelassen ist.
Ganz genau, wo es mir gelingt, diese gegensätzlichen Werte miteinander zu verbinden und nicht auf die eine Seite festgelegt zu sein.
Wir haben eben über Tools gesprochen, Herr Schulz von Thun, und ich weiß aus vielen Kreisen, dass es ein neues Tool mittlerweile gibt, nämlich KI, ChatGPT. Das heißt, viele Mitarbeitende, viele Führungskräfte sitzen an dem Computer, müssen vielleicht eine E-Mail schreiben und fragen dann ChatGPT, wie kann ich meinen Text, meine Gedanken wertschätzend rüberbringen? Wie kann ich vielleicht den Text ein bisschen freundlicher oder ein bisschen schärfer schreiben? Mm. Was halten Sie von diesem Tool? Das würde mich mal interessieren, Ihre persönliche Einschätzung, so ein Tool jetzt zu haben, der oder das dabei hilft, eventuell besser zu kommunizieren. Mm. Was halten Sie von diesem Tool?
Ja, da ist meine Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen, Herr Höhn. Das ist ja nun eine sehr neue Entwicklung. Und ich begegne dieser neuen Entwicklung mit aufgeschlossener Skepsis, sag ich mal. Und warum soll ich mir nicht einen Assistenten leisten, der hier ein Sperringspartner sein kann, solange ich die Oberhoheit behalte und mich nicht nur bedienen lasse? Aber die Gefahr, dass wir uns nur noch bedienen lassen und dass wir als Menschen verkümmern, und dass wir überall Nektar saugen, aber daraus kein Honig machen. Die Biene macht, die saugt Nektar, aber Honig entsteht dadurch, dass der Nektar mit ihrer eigenen Substanz sich verbindet. Dann entsteht Honig. Und wir haben viel Nektar in der Oberfläche und wenig Honig in der inneren Mitte des Menschen. Und diese Gefahr der Oberflächlichkeit und der Selbstverdummung durch Delegation, diese Gefahr macht mich auch sorgenvoll. Und ich bin nicht nur fasziniert, das bin ich aber auch.
Ja, ich sehe, wenn Sie es jetzt so ausführen, vielleicht ja auch die Gefahr, dass, weil wir haben eben so ein bisschen darüber gesprochen, in der Theorie verstehen wir vielleicht Ihre Modelle. Wir verstehen auch die Theorien und die Konzepte. Und es ist einleuchtend. Wir denken uns, okay, beim nächsten Streit höre ich mal zu, auf den verschiedenen Ebenen zum Beispiel. Mhm. Aber dann sind wir ja in der Situation, dann sind wir dieser Tennisspieler, es geht hin und her, wir sind in den Emotionen und wir wissen dann vielleicht nicht, wie reagieren wir jetzt, sondern das ist ja so ein Automatismus. Wir überlegen ja nicht, welcher Satz kommt jetzt aus mir raus, sondern es kommt etwas raus.
Ja.
Und im Nachgang denken wir uns, hätte ich doch lieber das nicht gesagt. Und ich frage mich, wenn wir jetzt zu sehr ChatGPT nutzen, ich nutze es auch ab und zu für Ideen und für kreative Prozesse, aber wenn man natürlich jetzt immer wieder ChatGPT fragt, wie kann ich es besser schreiben, wie gelingt es besser, kommt man ja nicht in das Training, dass dann, wenn mal so eine Situation auftaucht, wo man wertschätzend kommunizieren will, dann gelingt es einem vielleicht nicht. Mhm. Ist das auch vielleicht diese Verdummung, die Sie ansprechen, dass wir es dann in den Situationen eben nicht greifbar haben?
Ja, die Verdummung besteht darin, dass ich nicht mehr etwas aus mir heraus entwickeln muss, sondern da eine ganz gute Ware geliefert bekomme. So wie ich, wenn ich ein gutes Navi habe, dann muss ich keine Map mehr im Kopf haben, wie die Straßen in meiner Stadt zusammenhängen, sondern ich folge blind diesem Navi. Das ist aber eine Verdummung des Menschen, die gut funktioniert, aber die den Menschen nicht wachsen lässt in seiner emotionalen und kognitiven Kapazität. Mhm. Das ist die Sorge, ne? Ja.
Herr Schulz von Thun, mit Blick auf die Uhr, wir sind schon fast am Ende und die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns regelmäßig hören, kennen es. Wir haben immer eine abschließende Frage und die würde ich jetzt aber analog, denn ich habe ihn im Auto, Sie haben mich ja vom Bahnhof abgeholt, das muss man nochmal hier auch öffentlich erwähnen.
Ja.
Also ich wurde wirklich sehr wertschätzend hier abgeholt. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass ich ein sehr großer Fan von Ihrer Abschlussvorlesung war, die man ja online sich noch anschauen kann.
2009.
Genau. Ja. Und analog zu Ihrer Abschlussvorlesung würde ich jetzt die letzte Frage stellen. Was hätten Sie noch zu sagen zu der Frage, was sollten wir Menschen anders machen? Denn das Motto der Detox Rebels von uns ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen es anders machen. Mhm. Hätten Sie jetzt vielleicht noch so eine letzte Idee, einen letzten Impuls, wo Sie sagen, das wollen Sie den Zuhörer und Zuhörern mitgeben, so diese eine Kleinigkeit vielleicht, was wir ab heute, ab morgen anders machen sollten. Haben Sie da eine Idee, einen Gedanken, den Sie loswerden möchten?
Tja, Herr Höhn, wenn Sie mich das so fragen, vielleicht eine Empfehlung. unterscheide zwischen Verstehen, Verständnis haben und Einverstanden sein. Wenn du mit jemandem zu tun hast, der dir zu schaffen macht, Menschen, die miteinander zu schaffen haben, machen einander zu schaffen, ist mein Bonmot dazu, dann ist die Herausforderung darin, dich klar abzugrenzen, aber auch die Verständigungsbrücke vielleicht nicht vorschnell abreißen zu lassen. Mhm. Und dieses Dilemma, das kannst du bewältigen, wenn du Verstehen, Verständnis und Einverstandensein im Kopf hast als drei unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn du irgendwas sagst, was ich entsetzlich finde, ich möchte es erstmal nur verstehen. Oh, nur verstehen, ohne dazu meinen Senf zu geben und wie ich das finde. Ich möchte es erstmal nur verstehen. Das ist das eine. Und das kannst du immer. Und auch gegenüber vielleicht einem AfD-Wähler, der dir menschlich fremd ist in seiner Haltung. Das zweite ist, vielleicht kannst du Verständnis haben für das. Vielleicht in seiner Situation, wenn du in seiner Haut stecken würdest, würdest du auch zu dieser Position kommen. Vielleicht aber auch kommst du nicht zu einem Verständnis und sagst, dafür habe ich kein Verständnis. Das sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Und wenn du verstanden hast, dann ist die dritte Frage, kannst du dem zustimmen? Bist du damit einverstanden? Und das kann wieder sein oder nicht sein. Du kannst Verständnis haben, aber nicht einverstanden sein. Und mach dir klar, dass das drei unterschiedliche Dinge sind. Und wenn du die auseinanderhältst und wenn du sie im Gespräch sozusagen klar machst, dann hast du eine enorme Chance, auch mit schwierigen Mitmenschen ein Stück weiterzukommen. Und es lohnt sich, eine Brücke zu bauen, aber nicht so weit, dass der andere die Brücke nutzt, um sein Terrain zu vergrößern. Dann muss sie abgebrochen werden. Und das hinzukriegen ist gar nicht so einfach. Und mit Verstehen, Verständnis und Einverständnis scheint mir da ein guter Weg zu sein.
Ja. Herr Schulz von Thun, ich finde das einen tollen letzten Impuls noch, weil ich finde, dass wir oft unter diesem Zeitdruck sind und uns eben nicht diese Zeit nehmen, weil das bedeutet ja erstmal, ich muss dich verstehen. Mhm. Dann muss ich erstmal überlegen, habe ich jetzt Verständnis oder nicht?
Kann ich dafür Verständnis aufbringen?
Aufbringen und ja. Dann bin ich überhaupt noch einverstanden. Das heißt ja nicht, dass wir in 5 Minuten dann zu einer Entscheidung kommen, sondern das heißt, lass uns mal hinsetzen. Interesse zeigen am anderen Menschen. Also ich finde jetzt in diesem letzten Impuls ist
meistens
ganz viel
brauchen
drin.
Wir dafür 6 Minuten dann.
Ja, genau. Ja. Mhm. Deswegen, es hat sich gelohnt, die Frage noch zu stellen. Herr Schulz von Thun. Und ich finde ja, ich wollte das Zitat die ganze Zeit noch einbauen, aber wir sind dann so schön im Flow gewesen, wir sind so schön in die nächsten Themen eingestiegen, aber ich möchte es den Zuhörer und Zuhörerinnen noch gerne mitteilen, weil ich musste selbst schmunzeln, denn sie haben in ihrer Abschlussrede gesagt, gar mancher mit sich selbst im Reinen mag manchmal doch verfehlt erscheinen.
Hochauthentisch, aber situativ daneben.
Ja. Genau, und ich finde, das bringt es so schön auf den Punkt, dieses authentisch sein, ja, in manchen Situationen macht es Sinn, aber eben nicht, wenn wir dann andere Menschen da verletzen oder irgendwie ja Verständnis für die Situation zu haben, dass nicht immer authentisch sein das Richtige ist,
ja.
Weil die Situation es vielleicht gerade nicht hergibt.
Ja.
Und deswegen, das fand ich nochmal schön, das zu erwähnen. Mhm. Herr Schulz von Thun, wir könnten hier wahrscheinlich stundenlang, minutenlang weiter sprechen. Das machen wir wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt hier auf Stopp drücken. Denn ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für die noch mehr über Sie und Ihre Themen erfahren möchten. Ich kann mir vorstellen, dass viele schon das ein oder andere Buch von Ihnen haben. Mhm. Für die, die es aber noch gar nicht haben, Sie haben eine Buchreihe geschrieben, Miteinander reden. Es sind, glaube ich, 4 Bände insgesamt. Sie haben aber auch mit anderen Autoren auch andere Bücher noch veröffentlicht. Also alles unter Schulz von Thun wird man finden. Der Name ist ja einzigartig. Mhm. Und Ihr letztes Buch, das nur zur Vervollständigung, Was macht ein erfülltes Leben aus? Da haben Sie mal so ein bisschen Ihr Terrain verlassen und sich mal in so ein anderes Gebiet hineingetraut. Mhm. Und alle, die Trainings haben möchten, gecoacht werden möchten oder eben für Führungskräfte oder für Mitarbeiter etwas anbieten. Sie haben vor vieler Zeit das Institut Schulz von Thun gegründet, wo Ihre Erkenntnisse, Ihre Methoden verbreitet werden von ganz vielen tollen Trainer und Trainerinnen.
Mhm. Danke vielmals, Herr Höhn, für diese Würdigung, für diese aufgeschlossene Würdigung, die ich jetzt erfahren durfte durch Sie.
Das kann ich wirklich wertschätzend am Ende Ihnen mitgeben. Es
hat sich doch gelohnt, Sie vom Bahnhof abzuholen.
Die 5 Minuten, Herr Schulz von Thun, so ehrlich sollen wir sein.
Wir werden jetzt noch viel Spaß haben. Vielen Dank fürs Zuhören und egal wo ihr seid, noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank, Herr Schulz von Thun.